Service Tactical Grounds im Dienst unserer Einsatzkräfte. Der Podcast von Daniel und Steffi Lewis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lewis Tactical Grounds, der Folge 5 mittlerweile. Heute haben wir unseren ersten Studiogast bei uns und das ist Hauptfeldwebel außer Dienst Herbert Köhl, seines Zeichens mein Vater. Und in dem Sinne, Papa, stell dich doch bitte mal vor.
Ja, Grüße erstmal nach Bayern in das wunderschöne Königreich. Ich bin Herbert Köhl, Jahrgang 52, also schon etwas älter inzwischen. Und ich lebe natürlich in Nordrhein-Westfalen, in Hamm in Westfalen und bin geboren in Essen, im Alter von 13 Jahren dann nach Hamm gekommen und bin mit 22 Jahren zur Bundeswehr gekommen, dort 12 Jahre geblieben, im Anschluss dann im Bergbau gelandet, über 25 Jahre Bergbau unter Tage. Kann ich nachher noch mal etwas zu sagen. Naja, und beobachte natürlich über meine ganze Lebenszeit als ehemaliger Soldat durchaus das, was sich bei der Bundeswehr so tut.
Vielen Dank auch von mir, ein herzliches Willkommen und danke auch für die Bereitschaft, Gast in unserem Podcast zu sein. Wie kam es denn damals zu der Entscheidung, Soldat zu werden?
Ja, dazu, ich habe mal so überlegt, wie kann man das gut darstellen? Es liegt ja schon sehr lange zurück, es sind über 50 Jahre. Und ein Mensch aus der heutigen Zeit, so im mittleren Alter, kann sich sicherlich die Lebensumstände, die wir hatten, nicht so richtig vorstellen. Ja, vielleicht muss ich dazu auch mal natürlich noch etwas erklären, was auch den Inhalt des Verlaufs in der Zeit als Soldat beeinflusst hat. Bin mit 5 Jahren in die Volksschule gekommen. Damals gab es die Volksschule. 8 Jahre, mit 13 Jahren aus der Schule raus. Genau zu dem Zeitpunkt machte mein Vater sich mit einer Kleinstwerkstatt selbstständig. Er hatte in der Abendschule den Kfz-Meister gemacht und glaubte, dass er dann als Selbstständiger einfach so sein Leben verbessern kann. Ist ihm nicht gelungen. Und ich bin dann natürlich mit 13 Jahren, wie gesagt, nach 8 Schuljahren aus der Schule raus, mit 13 Jahren in die Lehre gekommen. Und wo habe ich gelernt? Natürlich bei meinem Ausbilder, meinem Vater in der Werkstatt. Und als ich dann mit 17,5 Jahren Geselle war, hatte ich eigentlich erkannt, dass mir so mein Umfeld, das ich hatte, einfach nicht ausreichte. Das war mir irgendwie so ein bisschen zu einfach strukturiert. Habe dann in der Abendschule die mittlere Reife nachgemacht. Dann folgte Vollzeit, das war gerade ganz neu gestartet, die Möglichkeit, die Klasse 12 zu machen. Ich nenne das immer das nordrhein-westfälische Notabitur. Und schon während dieser Zeit wurde ich gemustert und man wollte, dass ich eben halt der Wehrpflicht nachkomme. Wurde zweimal zurückgestellt. Am Ende der FOS 12 habe ich dann einen Studienplatz Fahrzeugtechnik in Köln bekommen und ich weiß gar nicht, 2-3 Wochen später durfte ich den schreiben, bitte exmatrikulieren, ich muss zur Bundeswehr, man war nicht mehr bereit, mich nochmal zurückzustellen und ich hatte halt nicht das Glück, wie einige Klassenkameraden, die über elterliche Verbindungen die Möglichkeit hatten, Atteste zu bekommen, dass sie wehrdienstunfähig waren, obwohl sie kerngesund waren. Also musste ich dorthin. So bin ich dann zur Bundeswehr gekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch schon ein Jahr verheiratet.
Aber heißt das, Papa, du wolltest eigentlich gar nicht zur Bundeswehr, weil du ja gesagt hast, ne, du, im Gegensatz zu anderen hast du dich jetzt nicht mittels Attest von der Wehrpflicht befreien lassen oder wärst du schon gerne gegangen, aber halt nach deinem Studium in Köln?
Also ich hatte überhaupt keine Chance, irgendwie mich von jemandem befreien zu lassen. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, ich wüsste auch gar nicht wie, weil ich hatte einfach nicht dieses Umfeld. Ich wollte einfach nur Fahrzeugtechnik studieren, schlicht und ergreifend. Und wenn ich dann zur Bundeswehr hätte gehen müssen. Gut, dann hätte ich es halt gemacht. Aber die Absicht, Soldat zu werden, war da null, weil ich auch überhaupt nichts eigentlich über die Bundeswehr wusste, außer dass die Grünzeug hatten und Stahlhelme trugen.
Aber das heißt, es war für dich völlig normal, der Wehrpflicht zu folgen, weil das war halt ein normales Instrument der Gesellschaft, sage ich jetzt mal.
Ja, absolut. Mir war dann auch bekannt, dass es Leute gibt, die den Wehrdienst verweigerten oder einen Ersatzdienst machten. Es war einfach in der Zeit üblich, dass man eben als junger Mensch bereit war, die Republik zu verteidigen im Rahmen des Wehrdienstes.
Wie kann man sich das denn vorstellen, so die erste Zeit, die ersten Tage zur damaligen Zeit bei der Bundeswehr?
Entsetzlich. Ich wurde dann eingezogen zur INST, also Instandsetzung Ausbildungskompanie 14 in Unna Königsborn. Natürlich etwas, was mir ja alles völlig fremd war. Ich kannte auch niemanden, der mir schon etwas berichtet hätte, wie das da so abgeht. Und ich sage mal einfach, wie man sich klassisch eine Armee vorstellt. Was ich dort erleben musste, war etwas, was mich eigentlich für mein ganzes Leben geprägt hat, aber oder einfach nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Gerade zu der Zeit waren die Menschen im vorgesetzten Bereich, die also dort eigentlich eine Ausbildung oder diese Leute, die jungen Leute ausbilden sollen, eher geprägt durch einfach strukturierte Geister mit einem großen Maul. Und das war dann schon doof. Dazu war das übrigens ein sehr warmer Sommer in dem Jahr. Und wir hatten natürlich die damals noch üblichen Ausrüstungsgegenstände, sprich so ein Filz, ich sag mal Kampfanzug, Moleskine nannte sich das. Der wurde natürlich im Sommer getragen, inklusive Kopfbedeckung entsprechend. Apropos Kopfbedeckung, ich hatte damals, gut, dass wir hier keine Bilder haben, noch Haare bis auf die Schulter, die ich natürlich stutzen musste. Ja, das ist so. Und jedenfalls, man hat es einfach mitgemacht. Man hat dies und das gelernt. Natürlich die Waffenausbildung, also das G3 gab es da ja schon. Es war einfach nur körperlich anstrengend. Und das ist die einzige Achillesferse, die ich seit meiner Dienstzeit hatte. Die Natur hat mir nicht unendliche körperliche Kräfte gegeben, ja, sondern hat mir einen unfassbaren Geist gegeben, was man wohlwollend in Anspruch genommen hat. Aber vordringlich war eigentlich, wenn ich zurückblicke, und das enttäuscht mich bis heute so sehr, dass man körperlich möglichst unglaublich kräftig ist und vor allen Dingen eine große Schnauze hat. Das waren so die ersten Erkenntnisse und diese Grundausbildung ging, wenn ich mich recht erinnere, ein halbes Jahr. Und danach kam man zu einer sogenannten Stammeinheit.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, war das ja eher ein nicht gerade motivierender Start bei der Bundeswehr. Aber letztendlich bist du ja 12 Jahre dabei geblieben. Was hat dich denn dann bei der Bundeswehr gehalten?
Eine Sache, ich sage mal so, die Erkenntnis, dass Wehrdienst notwendig und sinnvoll ist. Das eine. Das andere, ich war verheiratet. Wir hatten unglaublich, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, wir hatten unglaublich viel, nämlich gar nichts. Und es ergab sich die Möglichkeit, sich auf 2 Jahre zu verpflichten. Da gab es nämlich dann, wenn ich mich recht erinnere, 2000 Mark als Verpflichtungsgeld. Ich meine, es waren 2000 Mark. Das war natürlich für uns irrsinnig viel Geld. Und ich würde auch, obwohl ich als Schütze natürlich dort angefangen habe, etwas Geld bekommen. Und um auch etwas Positives darzustellen, auch das war für mich unfassbar viel Geld, als ich beim allerersten Mal als Verheirateter 800 Mark bekam im Monat. Das war schon doll. Und ich wusste, wenn man dann nach einem Jahr irgendwann Gefreiter wird, sind das, was weiß ich, ich sag mal einfach 900 Mark. Und so haben wir uns, oder habe ich mich dann entschlossen zu sagen, ich verpflichte mich auf 2 Jahre, um dann auch eine bessere Ausgangsbasis für ein angrenzendes, anschließendes Studium zu bekommen.
Okay, damit wäre so ein Zwei-Jahres-Zeitraum abgedeckt. Ich bin allerdings groß geworden mit dem Eindruck, und das hat sich wirklich auch bei mir ja verinnerlicht, dass du schon die Bundeswehr als eine gute, wichtige Institution erachtest. Und wir beide haben ja auch noch nie so im Detail darüber gesprochen, wie wir es jetzt gerade tun. Deswegen würde es mich jetzt natürlich weiter interessieren, was dich über die 2 Jahre hinaus noch 10 Jahre weiter bei der Bundeswehr gehalten hat. Weil so wie ich dich kenne, wird das nicht nur rein monetäre Gründe gehabt haben.
Ja, das ist ja so. Wenn man in einen neuen Bereich kommt, man lernt neue Dinge kennen. Und ich glaube, dass meine Entscheidung, oder ich muss sogar sagen, unsere Entscheidung, also zusammen mit Ute, dass ich länger dabei geblieben bin, lag einfach daran, ich bin dann ja nach einem halben Jahr zur sogenannten Stammeinheit versetzt worden. Und das war die Instandsetzungskompanie 720 in Hannover-Langenhagen. Damals gab es noch die Trennung zwischen Territorialheer und Feldheer. Und die Inst 720 gehörte zum Territorialheer und hatte dort da oben im norddeutschen Raum die Instandsetzungsstufe 3, also die höchste, die in der Truppe gemacht wird, durchzuführen. Eine kleine Einheit mit über den Daumen 50 Menschen in Summe, Kompaniechef, Kompaniefeldwebel, Rechnungsführer, Instandsetzungszugführer, 2, 3 Instandsetzungsgruppen und ich glaube 2, 3 Zivilisten. War übrigens ganz lustig. Wir hatten einen Zivilisten, der hatte, warum auch immer, irgendwie ein Holzbein. Und darüber hinaus war er auch immer wieder schicker. Also hat ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Und dort bei der Instandsetzungskompanie 720, in diesem relativ kleinen, ich möchte mal fast sagen, das war fast wie eine große Familie. Es gab einige Wehrpflichtige natürlich und ich weiß nicht, ich sag mal einfach einige Berufssoldaten, wenn ich zum Beispiel an den Leiter der Prüfgruppe, unseren Hauptbefehl Kokemüller denke, und der Kompaniechef war ein Mensch, der alle Latten am Zaun hatte, wie man so sagen kann, der also durchaus fachlich gut war, der mit Menschen umgehen konnte, sachlich, also gut strukturiert alles. Dort habe ich dann auch, was mir sehr große Freude gemacht hat, Volleyballspielen kennengelernt, weil der Spieß, Hauptfeldwebel Einbeck, der Name fällt mir jetzt wieder ein, der war auch privat sportlicher Leiter eines Volleyballvereins. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Volleyball haben wir dann auch viel dort gespielt. Also es hat viele Freude gemacht. Und da habe ich ein ganz anderes Bild bekommen, wie Soldat sein kann, obwohl auch wir da natürlich ganz viel draußen waren. Wir waren laufen zu irgendwelchen Schießübungen über Wochen in Iralessin und wir sind dann auch nach Hannover-Langenhagen umgezogen, haben über die Bundeswehr eine sehr schöne kleine Wohnung bekommen können, in der Nähe der Einheit auch. Das passt da einfach, doch, muss ich sagen. Und da ist dann auch der Gedanke entstanden, sich weiter zu verpflichten, einmal wegen dieses Geldes, ne, was man dann nochmal bekam. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich da, ich meine, Z4 gemacht. Meine Z4 oder Z8, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon zu lange her. Ist auch wurscht. Mit dem Ziel, weil ich da inzwischen mitbekommen habe, man kann sich bei der Offiziersbewerberprüfzentrale in Köln bewerben für die Laufbahn der Offiziere, die mir natürlich grundsätzlich verschlossen war, weil ich kein normales Abitur hatte, sondern nur die Klasse 12. Da war man ja eben einfach Mensch zweiter Klasse, obwohl ich dreimal mehr wusste als die, die das normale Abitur gemacht haben. Aber das war halt zu der Zeit so. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist. Das war eben mein Ziel, denn dann wusste ich, kann man in Darmstadt Fahrzeugtechnik bei der Bundeswehr studieren. Das war so mein großes Ziel. Bin dann auch von dort zweimal zur OPZ nach Köln, habe alle Tests, es ging immer über 3 Tage, alle Tests hervorragend bestanden, außer einem. Man ist in der Sporthalle, da sitzen dann mehrere Diplomschwachköpfe, die die Soldaten beobachten bei den sportlichen Tätigkeiten. Da wurden, ich sag mal, Basketball und weiß der Kuckuck, was man da alle machen musste. 97 Klimmzüge und also Mist. Diese ganzen, Indoor-Sportarten kannte ich nicht. Woher? Ich kannte es nicht. Ich konnte das gar nicht. Und darüber hinaus ist es nicht mein Stil, beim Kampf um den Ball mit dem Ellenbogen den Nachbar in die Seite zu kloppen, ja, oder mit der Faust gegen den Kopf zu stoßen, damit man den Ball bekommt. Das ist einfach nicht mein Stil. Und so bekam ich dann in diesen sportlichen Disziplinen einmal auch aufgrund fehlender Kraft und völligem fehlenden Verständnis zu diesen Spielarten absolut nicht die besten Noten. Sprich, da habe ich völlig versagt und deswegen wurde mir dann auch die normale Offizierslaufbahn versagt.
Die körperlichen Voraussetzungen, wenn ich jetzt auf meine Dienstzeit zurückblicke, waren damals, also sprich zu Beginn der 2000er immer noch hoch und auch zwingend erforderlich. Und auch das war die Möglichkeit, neben fachlicher Kompetenz, menschlicher Eignung, war das Sportliche halt sehr wichtig, egal auf welchem der drei Felder man Defizite hatte. Das war durchaus ausreichend, um einem eine Laufbahn oder einen Laufbahnwechselwunsch zu verbauen.
Ja, also ich glaube, dass da viele dran gescheitert sind und die Bundeswehr, und das ist sehr bedauerlich, sehr viele sehr gute Soldaten oder potenzielle Soldaten verloren hat.
Wie ging es denn dann für dich weiter, nachdem du die Offizierslaufbahn nicht einschlagen konntest?
Da gibt es Gott sei Dank, und so einen hatten wir, den Leutnant Rötlinger. Leutnant Rötlinger war neben dem Kompaniechef der Verantwortliche für die Organisation der gesamten Instandsetzung. Und das war ein Offizier des militärfachlichen Dienstes. Ne, das ist ja so seine Übergangslaufbahn, die A9, A10, A11 ermöglicht bis hin zum Hauptmann. In Klammern Offizier zweiter Klasse, obwohl die in aller Regel erste Klasse waren, nach meiner Erfahrung, wie ich es erlebt habe. Und dann war das mein Ziel. Und da ich ohnehin die Laufbahnlehrgänge alle als Inspektionsbester abgeschlossen hatte immer, also wirklich mit Auszeichnung, irgendwann wurde man dann sehr schnell Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel. Und wer sich besonders qualifiziert hatte, der konnte sagen, ich möchte gerne die Laufbahn des militärfachlichen Dienstes einschlagen. Dazu musste man viersemestrige Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker, in meinem Fall Fahrzeugtechnik, machen. Und das erschien mir sehr attraktiv, Bedingungen aber auch C12. Also habe ich C12 unterschrieben, bin dann, will es nicht lügen, viereinhalb Jahren nach Aachen sind wir dann umgezogen. Zwischenzeitlich war die erste Tochter, die Katrin, in Hannover geboren. In Aachen ist die Moderatorin Stefanie geboren worden. Und da sind wir nach Aachen umgezogen. Auch das an der Schule war sehr schön. Es gab zwei Inspektionen und zwei Hörsäle. Ja, und diese zwei Jahre waren eigentlich wirklich prima. Es war eine tolle Ausbildung, inhaltlich natürlich am Rande immer auch mit militärischen Sachen wie Wache machen und ab und zu mal zum Schießen und Ähnlichem. Und da gab es leider einen Bruch, der dazu letztendlich geführt hat, dass ich irgendwann nach 12 Jahren tatsächlich die Bundeswehr doch verlassen habe, wenn auch schweren Herzens. In der Zeit, als wir dort nach Aachen ging, gab es eine ganz bestimmte Laufbahnplanung. Das heißt, am Ende dieser Laufbahn wird man als Oberfähnrich wieder zurück nach Hannover zur Offiziersschule des Heeres, auf deren Gelände übrigens meine alte Inz-Kompanie war, gehen und dort eben, ich weiß gar nicht, halbes oder ein Jahr noch so einen Offizierslehrgang machen und dann in die Truppe. Und während unsere Ausbildung in Aachen wurde das komplett geändert, weil man seitens unserer Regierenden festgestellt hat, alles kostet Geld und das ist nicht gut. Da hieß es, ihr müsst jetzt erst wieder mit eurem alten Dienstgrad zurück in die Truppe und müsst euch bewähren. Also wir hatten uns bewährt, deswegen konnten wir ja diese Laufbahnrichtung so beginnen. Das heißt, wir wurden nochmals benachteiligt gegenüber diesen, Anführungsstrichen, normalen Offiziersbewerbern. Und ich erinnere mich, dass ein oder zwei Kameraden aus meinem Hörsaal letztendlich dabei geblieben sind. Alle anderen haben gesagt, so nicht, nicht mit uns. Ja? Und da habe ich entschlossen, das werde ich nicht tun. Das war einfach unfassbar. Naja, und eben nach dieser Zeit musste man natürlich wieder irgendwo in die Truppe. Wir wollten gerne wieder zurück nach Hamm. Das habe ich mit viel Brimborium beschafft, dass also die Familie in Hamm wohnen kann. Und ich bin dann zum Panzergrenadierbataillon 192 gekommen, in die erste Kompanie, weil die dort einen Bataillonsschirmeister brauchten.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du sowohl extrem positive, sei es jetzt die Kameradschaft oder den Zusammenhalt, als auch negative Erfahrungen, zum Beispiel, wenn sich die politische Lage von oben ändert, dass gewisse Laufbahnen einem verschlossen werden, die gestern noch offen waren. Hast du beide Erfahrungen gemacht, korrekt?
Genau so ist es gut beschrieben, ja. Ja, also ich kam dann zu den Panzergrenadieren nach Aalen in Westfalen. Auch dort habe ich eigentlich in der ersten Kompanie, besonders durch den von mir sehr, sehr, sehr geschätzten Kompaniechef, eigentlich das erfahren, was Kameradschaft im Rahmen der Bundeswehr ausmacht. Und dort bin ich 4 Jahre geblieben. Allerdings, auch da ging es leider dahingehend weiter. Ich wollte schon gerne zum Prüfstufen C-Kommando, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das ist also diese Einrichtung, die so alle 2 Jahre, ähnlich wie die TÜV-Hauptuntersuchung, wie wir sie von unseren PKWs kennen, die ganzen Fahrzeuge der Bundeswehr regelmäßig prüfen auf technische Funktionen und. Da wollte ich immer gerne hin. Die waren in Unna beheimatet. Die wollten mich auch gerne haben. Nur der Kommandeur, Sigurd Jax hieß er, ließ mich nicht gehen. Habe sogar dagegen geklagt über den Bundeswehrverband, konnte aber nicht erreichen, dass er mich gehen ließ. Und nach 4 Jahren ist es endlich gelungen. Dann bin ich nach Unna gekommen, allerdings nicht zu den Prüfern, sondern zur 4. Instandsetzungsbataillon 7. Die 4. INS 7, die befasste sich mit Elo-Optonik, dem Flakpanzer Gepard, mit allen Waffensystemen der Kampfpanzer, mit den Raketensystemen Milan und was es alles gab. Also da wurde Instandsetzung auf der Stufe 3 durchgeführt und da bekam ich die Stelle als Instandsetzungsführungsfeldwebel, wo eben diese ganze Instandsetzung organisiert wird. Und da wurde ich auch dann nach 10,5 Jahren als einer der ganz, ganz wenigen Zeitsoldaten Hauptfeldwebel. Ja, und dort bin ich dann auch letztendlich nach 12 Jahren ausgeschieden.
Wie kamst du dem Entschluss, der Bundeswehr nach 12 Jahren in den Rücken zu kehren?
Ja, ganz einfach, weil meine Laufbahn nicht so hätte laufen können, wie ich es mir gewünscht habe. Ne? Dass man ja gesagt hat, wenn ihr einen Laufbahn der Offizier-Fachdienst wollt, müsst ihr erstmal wieder zurück zur Truppe, müsst euch bewähren, dann dürft ihr einen Antrag stellen, um dann zu OPZ zu kommen und. Das wollte ich mir nicht mehr antun. Das war einfach unverschämt. Und es hätte dann noch bestimmt 13, 14 Jahre wären geworden, bevor ich überhaupt erstmal Leutnant geworden wäre. Das war einfach nicht in Ordnung.
Ja, absolut verständlich. Das heißt aber trotzdem, auch wenn man dir da Steine in den Weg gelegt hat, bist du ja dran geblieben. Sonst wärst du ja nicht als einer der ganz wenigen SAZler Hauptfeldwebel geworden. Das heißt, es gab zumindest auf diesem Level, auf dieser Stufe ein gewisses Maß an Dankbarkeit oder Anerkennung.
Ja. Auf dieser Ebene schon, doch, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz, sie sind mir übrigens, das ist ganz lustig, die letzten 2 Dienstjahre hat man sich laufend an mich gewendet, um mich davon zu überzeugen, weil oft mir Fachdienst fehlten, dass ich mich doch zum Berufssoldaten entscheiden sollte, um dann diese Laufbahn zu beschreiten. Aber irgendwann muss man auch konsequent sein für sich selbst und sagen, den Weg will ich so nicht gehen, weil das, wie ich es beobachte, wie sich die Bundeswehr beziehungsweise das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft auch darstellt, kann ich so nicht länger tragen. Und dazu ein kurzer Beitrag, was mich, was eigentlich unfassbar ist. Man wurde öffentlich als Soldat immer wieder als bezahlter Mörder bezeichnet. Das hatte zur Folge, dass ich mitunter manchen Leuten, die mich nicht näher kannten, nie gesagt habe, dass ich Soldat bin. Das war so unfassbar. Und einfach unfassbar. Und jedenfalls, die Entscheidung ist, haben wir damals so getroffen. Und ich bin dann ja vielleicht nochmal kurz gesagt im Anschluss in den Steinkohlenbergbau gegangen, wo man interessanterweise übrigens im Maschinenbetrieb meines Bergwerks, das wunderschöne Bergwerk Westfalen in Aalen, wir im Maschinenbetrieb fast alle Maschinensteiger ehemalige Soldaten waren. Und man hat auch sehr gerne auf diese zurückgegriffen, weil man wusste, dass die strukturiert arbeiten, konsequent, entsprechend unserer Auftragstaktik, ja, die Arbeitsziele des Maschinenbetriebs bearbeiten. Und ich glaube, das hat auch da gut funktioniert.
Das war zu meiner Zeit leider auch noch so. Also ich bin auch als Mörder tituliert worden von fremden Menschen. Du bist ja erkennbar durch die Uniform. Ich bin bespuckt oder angepöbelt worden. Und das ist etwas, was halt nicht in Ordnung ist. Man muss diesen Berufszweig nicht mögen. Aber man sollte doch dankbar sein, dass es Menschen gibt, die willens sind, ihren Hintern zu riskieren für ein größeres oder höheres Ziel.
Ja.
Und das Zweite ist, so wie es scheint, hast du ja für dein Leben, also für deinen weiteren zivilen Werdegang einiges mitnehmen können aus deiner Dienstzeit. Kannst du darauf bitte nochmal eingehen?
Ja, gerne. Ich habe so viel mitgenommen, dass ich daraufhin auch sage, es würde jedem jungen Mann gut tun, dieses soldatische Handwerk und das ganze Umfeld, die Notwendigkeiten, wie Soldaten letztendlich funktionieren müssen, wenn sie das lernen könnten, das würde vielen gut tun. Das bedeutet, man muss sich in eine Gemeinschaft einfügen. Man muss aufeinander eingehen und man lernt etwas ganz Besonderes, seine Grenzen kennen, seine körperlichen und seine psychischen Grenzen. Ja, wir sind auch auf, ich sag mal, Divisionsübungen und sonst was gewesen, wo man tatsächlich 2-3 Tage nicht schläft, nicht schlafen kann. Also ich würde mir wünschen, dass junge Männer tatsächlich diese besonderen Umstände, die das soldatische Leben angeht, kennenlernen würden. Das hat einige ganz gute Effekte. Man ist im Rahmen von Übungen, ja, also damals hatten wir Gott sei Dank keinen direkten Einsatz, sondern wir lebten im Kalten Krieg. Diese besonderen Ereignisse, wo man die Verteidigung übt, ja, wir sind ja keine Angriffsarmee, sondern eine Verteidigungsarmee, was wohl wenige verstanden hatten, erfordert unglaublich viel Aufwand und vor allen Dingen, man geht an seine körperlichen und seine psychischen Grenzen. Ein Beispiel, wenn man lange Zeit tatsächlich durch die tatsächlichen oder simulierten Gefechtsereignisse nicht schlafen kann, muss aber richtige Entscheidungen treffen. Man liegt 2-3 Tage beispielsweise draußen wirklich bei Regen und Kälte im Schlamm. Das sind so Sachen, wo man erkennt, dass man viel, viel mehr leisten kann, körperlich, geistig, im Rahmen der Gemeinschaft, um ein Ziel zu verfolgen. Und das ist auch etwas, was letztendlich im Bergbau genauso gehandhabt wird und man das so machen muss. Also das, denke ich mir, hat mich wesentlich geprägt. Darüber hinaus natürlich auch die Erkenntnis, wie kann ich meine Kameraden oder meine untergebenen Soldaten anleiten, dass die meine Aufträge entsprechend umsetzen können, ja, dass wir da zielgerichtet arbeiten. Das lernt man Also es ist alles irgendwo, man merkt, man muss alle Dinge einfach nur irgendwie strukturieren und vor allen Dingen offen und ehrlich, aber auch, ganz wichtig, konsequent mit seinen Mitarbeitern umgehen. Ich nenne das mal Mitarbeiter, als Soldat nennen wir es Kameraden, die einem unterstellt sind, und umgekehrt ist man natürlich auch irgendjemandem unterstellt. Ja? Also das sind schon so ganz wesentliche Skills, wie man heute sagt, die man da mitnimmt. Ja, also es hat mir ganz viel gebracht, und ich möchte es letztendlich, auch bei aller Kritik, die ich hier ja schon aufgeführt habe, möchte ich diese ganze Zeit nicht missen. Insbesondere sehr, sehr, sehr leidensfähig musste man sein in diesen 4 Jahren beim Panzergrenadierbataillon 192. Denn zu der Zeit folgte ein NATO-Alarm dem anderen. Wir waren ständig draußen. Unser Kommandeur, der sah den Feind, glaube ich, schon jeden Tag bei sich im Vorzimmer. Das war also sehr fordernd. Aber im Nachgang, möchte ich sagen, hat es einen gut geformt.
Ich als deine Tochter kann auf jeden Fall sagen, dass du mir da sehr viele Werte vermittelt hast, worüber ich auch wirklich dankbar bin. Und letztendlich ging es ja sogar so weit, dass ich nach dem Abitur, als die Polizei mich ja leider nicht genommen hat aufgrund körperlicher Gebrechen, die ich selber nicht wahrnehme, überlegt habe, zur Bundeswehr zu gehen. Allerdings war das ja 1999, 2000 in der Zeit rum, da wäre ich eine der ersten Frauen gewesen. Und da muss ich sagen, auf diese Vorreiterrolle war ich nicht besonders wild, weshalb ich dann ja andere Wege eingeschlagen habe. Für mich wäre es damals und auch jetzt aber völlig selbstverständlich gewesen, also so bin ich ja auch groß geworden, dass junge Männer halt der Wehrpflicht nachkommen mussten oder halt ersatzmäßig einen Dienst an der Gesellschaft leisten mussten. Was sagst du denn zur aktuellen Debatte über die Wehrpflicht?
Ja, ich bin froh, dass man endlich wieder erkennt, dass wir bedauerlicherweise bis in alle Zeiten, überall auf der Welt, das, wenn ich 2000 Jahre zurückgucke, war es auch nicht anders, immer wieder durch äußere feindselige Kräfte bedroht werden. Und ein Staat, der eine freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, wie unsere, die wir halt schon damals verteidigen wollten, muss verteidigungsfähig sein. Dadurch, dass man einfach in die Luft guckt und sich sagt, auch dass die Verteidigung oder den Frieden bestelle ich mir bei Amazon, geht das nicht. Obwohl ich glaube, dass viele Menschen es heute so denken, weil sie die Realität nicht wahrnehmen. Und darum ist es sehr gut, dass wir inzwischen darüber reden. Bedauerlich empfinde ich es, dass man wieder nur halbherzig daran geht, nach dem Motto, ja, wenn du Lust hast, dann mach das mal. Nein, das geht so nicht. Wenn wir in diesem Staat frei leben wollen, müssen wir auch bereit sein, ihn zu verteidigen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und was du gerade sagtest, Frauen bei der Bundeswehr. Gut, zu meiner Zeit gab es die nicht. Ich bin auch der Ansicht, dass Frauen, wenn sie sagen, ja, ich möchte gerne Soldatin werden, ja, dann sollen sie das doch machen. Frauen können so viel, ja, dass wir sehen ja, dass es offensichtlich funktioniert, auch in anderen Armeen, ja. Also das finde ich schon mal ganz gut, möchte ich mal so nebenbei noch sagen. Wir kommen nicht drum herum, Wehrdienst muss sein.
Und in Bezug auf halbherzig würde ich als Frau gerne anfügen, dass ich da als Frau sagen würde, schaff Gleichberechtigung. Also dass jetzt nicht nur die Männer angeschrieben werden, die Männer in den Fokus rücken, sondern 1:1 das auch für die Frauen gelten sollte. Und wenn die Frauen nicht möchten, dass sie dann alternativ etwas für die Gesellschaft tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe leicht reden, ich musste ja damals auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Wert, den ich vertrete und den ich damals auch umgesetzt hätte, wäre es von mir verlangt worden. Vielleicht mit dem einen oder anderen Murren, aber ich hätte es gemacht.
Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin 100% deiner Meinung. Das geht ja dann aber noch weiter. Das würde ja auch bedeuten, 100% Gleichberechtigung heißt 100% gleiche Leistung bei gleicher Bezahlung. Wenn ich dann jetzt an den damaligen PFT, den Physical Fitness Test, denke, würde das bedeuten, Lauf so schnell wie ein Mann, marschiere so weit wie ein Mann, schaff dieselben Gewichte. Wie stehst du denn dazu? Es gibt ja biologisch gesehen Nachteile bei Frauen. Aber auf dem Gefechtsfeld, wenn du einen Kameraden retten oder bergen musst, ist das demjenigen völlig egal oder der Physik egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Du musst dieses Hindernis überwinden, du musst den Kameraden retten.
Die biologischen Unterschiede gibt es, ja. Aber die gibt es ja auch bei den Männern. Das hat ja gerade das Beispiel meines Vaters gezeigt. Da ist dann viel im Kopf, da ist dann aber weniger im Körper. Das sucht sich ja keiner aus, diese Biologie. Und ich verstehe das natürlich, dass in bestimmten Situationen, gerade im Zuge des Krieges, des Kampfes, bestimmte Sachen ausschlaggebend sind. Also da ist dann die Physis mehr gefragt als jetzt der Geist in bestimmten Bereichen. Aber dann muss man halt gucken, wo kann derjenige speziell eingesetzt werden. Und manchmal ist ja auch der Wille etwas, der Bäume versetzt. Da bin ich vielleicht körperlich eingeschränkt. Wenn ich aber so einen Biss dahinter habe, dass ich sage, egal, bis hierhin komme ich, aber ich beiß mich da so dermaßen durch und irgendwie komme ich weiter. Und auch diese Männer gibt es ja, das sind ja nicht alles Superathleten. Sondern dann muss man halt gucken, klar sind dann irgendwo Grenzen gesetzt. Aber das Schöne wäre ja, oder vielleicht ist es auch so, da seid ihr womöglich mehr auf dem Stand der Zeit als ich, dass man dann konkret analog zu seinen Fähigkeiten eingesetzt wird.
Ja, da möchte ich auch nochmal zu Stellung nehmen. Ich denke mir auch, jeder nach seinen Fähigkeiten muss man den Einsatz entsprechend planen. Und darüber hinaus, in besonderen Situationen, zum Beispiel im wirklichen Gefecht und Ähnlichem, wissen wir, dass enorme Kräfte, auch körperliche Kräfte, freigesetzt werden von Menschen, die es eigentlich nicht können. Aber einfach jeder nach seinen Fähigkeiten. Der eine kann eben, was weiß ich, als Pionier irgendwie dicke Baumstämme tragen und der nächste ist eher geeignet, ich sag mal, eine Drohne fernzusteuern. Das ist so. Eine Sache möchte ich gerne unbedingt noch loswerden, weil die mir so sehr wichtig ist. Wir reden ja hier über eine Wehrpflichtdebatte mit der Alternative, einen sonstigen Ersatzdienst für die Gesellschaft zu leisten. Ich war immer schon der Ansicht, dass jeder Bürger, gerade wenn er noch jung ist, und heutzutage sind ja junge Menschen, soll ich sagen, die haben ein fantastisches, in Anführungsstrichen, fantastisches Leben. Die kommen frühestens mit 16 aus der Schule, manche erst mit 18, 19, 20, wo man eigentlich schon erwachsen ist. Junge Menschen sollten einen Dienst für die Gesellschaft leisten. Und es ist völlig wurscht, welchen Dienst. Selbst vor 50 Jahren, als ich Soldat war, ich hatte einige Wehrpflichtige. Ich erinnere mich an einen sogar, den ich am Ende meiner Dienstzeit hier in Unna hatte, der während seiner Dienstzeit sich entschlossen hat und sagte, nee, ich möchte doch lieber Ersatzdienst machen. Ich habe schon immer, war ich der Ansicht, dass jemand, der nicht Soldat werden will, sei es, weil es ihm zu anstrengend ist, sei es aus Gewissensgründen oder sonstigen Gründen, wenn jemand einen Ersatzdienst leistet, habe ich das schon immer als Soldat akzeptiert. Es gibt ja Menschen, die das nicht akzeptieren, aber das halte ich auch heute für wichtig. Ein Dienst für die Gesellschaft über einen gewissen Zeitraum, der durchaus auch länger als ein halbes Jahr sein darf. Ich möchte schon gerne noch mal etwas abschließend sagen. Wir brauchen nach wie vor bedauerlicherweise, brauchen wir einfach militärische Kräfte. Und unser Staat ist gut geraten, die Bürger entsprechend zu informieren über die Notwendigkeit. Die heile Welt funktioniert nur, wenn wir wehrbereit sind, abwehrbereit. Und ich wünsche mir wirklich, dass im Rahmen von Gleichbehandlung wirklich keiner sich da rausschummeln kann, sondern jeder einen Dienst für die Gesellschaft macht. Ob als Soldat, ob irgendwo, ich sag mal, in der Altenhilfe, in einem Krankenhaus oder was auch immer, aber einen Dienst für die Gesellschaft. Dafür haben wir das große Glück, in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu leben. Und die wollen wir erhalten.
Ja, und das gibt's nicht umsonst.
Innerhalb unserer Familie so ein als Antwort auf, du sagst, umsonst gibt nichts, gibt es einen Spruch, den ich immer so vertreten habe, von nichts kommt nichts.
Papa, jetzt waren wir letzte Woche den Einsatzkräften danken, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, beim Rettungsdienst. Und ich glaube, so traurig das ist, aber es wird mir gerade klar, dass ich dir in 46 Jahren nicht ein einziges Mal für deinen Dienst gedankt habe. Wahrscheinlich, weil es für mich so normal war, damit aufgewachsen zu sein oder weil ich auch pubertär unterwegs war, als du die Zeit bei der Bundeswehr beendet hast und welche Gründe auch immer dahinter lagen. Deswegen jetzt nicht nur danke, dass du mit uns diesen Podcast, diese Podcast-Folge gestaltet hast, sondern aus ganzem Herzen danke für deinen Dienst.
Auch von mir vielen Dank für deinen Dienst und dass du hier warst.
Ja, ich kann dir danken, weil du bist ja ein sogenannter Einsatzveteran. Das heißt, du warst tatsächlich dann in der Zeit bei der Bundeswehr, wo ihr eine wichtige Aufgabe hattet im Rahmen dieser KFOR. Ich glaube, das ist dann nochmal eine Nummer größer. Danke an dich.
Danke und gern geschehe.
Ich weiß nicht, ob es über die Mikrofone deutlich geworden ist. Für uns hier war es auf jeden Fall, wir sind ja per Videochat miteinander verbunden während der Aufnahme, sehr spürbar, dass hier eine große Rührung entstanden ist zwischen uns drei Personen. Und ich denke, das ist jetzt auch der schönste Moment, um diese Podcast-Folge für heute zu schließen.
In diesem Sinne, haltet den Eid hoch und bis zum nächsten Mal.
Das war Lewis Tactical Grounds. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Dienst.